Wir haben heute den Sonntag Kantate und ich will Sie grüßen und einladen, heute besonders einzustimmen in das Gotteslob. Der Wochenspruch, der stammt aus dem Psalm 98. Sing dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und dann heißt es, er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Auch wir wollen ja heute einen Blick tun, wieder hinein in die Völkerwelt und hören, was Gott tut im südlichen Afrika, besonders in den furchtbaren Leiden des Volkes in Mosambik. Aber wir wollen zuerst ins Gotteslob einstimmen. Wunderbarer König, Herrscher von uns allen, lass dir unser Lob gefallen. 235, alle vier Verse. 235. Herr Jesus Christus, wir haben Grund zum Loben und zum Danken. Du hast doch auch in unserem Leben so viel gewirkt. Und wir erleben auf Schritt und Tritt deine Güte und deine Freundlichkeit. Und du suchst immer wieder viel mehr auch von unseren Lasten abzunehmen. Wir wollen vor dir heute Morgen auch bekennen, dass wir oft und vielfach Unrecht getan haben vor dir. Und wir leben von deiner großen Barmherzigkeit. Wir können nur danken, dass du jetzt auch alles neu machst. Und gib doch, dass durch diesen Gottesdienst wir ganz neu mit dir leben, unser Leben von dir umgestalten lassen. Wir wollen heute hören, was du uns sagst, lieber Herr, und in der Stille dir alles bringen, was uns bekümmert. Wir beten in der Stille. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Lese noch einige Verse aus dem Psalm 98. Jauchzt dem Herrn alle Welt, singt, rühmt und lobt. Lobt den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen. Jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist.
Thank you.
Jetzt lassen wir unsere Kinder hinsitzen und ich darf den Michael Chesterman bitten aus England, dass er uns jetzt ein Wort sagt. Wo ist er denn? Nein, dann lassen wir es. Dann singen wir 485, das hat keinen Sinn. 485, dann hören wir ihn nachher. Vers 1 und 2 und 4 und 5. 485. Michael Chesterman noch sein Wort sagen. Bitte. Er ist Mitarbeiter der Africa Evangelical Fellowship. Komm hierher und sag ein Wort zum Vorgeschmack von dem, was danach kommt.
Das ist ja schon jetzt das zweite Mal, dass ich nach der Ludwig-Hochaffrik-Kirche eingeladen worden bin. Das letzte Mal war vor 2 Jahren und da machte ich mit in dem Aussendungsgottesdienst von Missionaren aus Sulz am Eck, die jetzt in der Mission in Sambia mit unserer Africa Evangelical Fellowship mitarbeiten. Das war eine Freude. Und auch jetzt noch einmal, verdoppelte Freude, wieder mal bei euch zu sein. Ich bin fast in der Lage, als ehemaliger Tübingen-Student, liebe Landsleute zu begrüßen. Und heute Nachmittag freue ich mich schon auf das Jahresfest der Deutschen Missionsgemeinschaft hier in Stuttgart. Ich habe eine Frage und eine Antwort. Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist? Oder nackt und haben dich bekleidet? Und die Antwort, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern oder Schwestern, das habt ihr mir getan. Eine von diesen geringsten Schwestern habe ich heute mitgebracht. Eine Flüchtlingsfrau aus Mosambik. Schauen Sie mal her. Ich war in unserer Missionsklinik in Malawi und daher strömen die Flüchtlinge aus Mosambik. Und das war eine Dame. Wann haben wir dich nackt gesehen und haben dich bekleidet? Und von der Entfernung, wo Sie sitzen, ist nicht so einfach zu sehen, aber später können Sie das Bild nah ansehen. Und Sie sehen, was diese Dame in dieser Welt besitzt. zwei Kinder und einen alten Sack für den Unterteil ihres Körpers. Schluss. Stellen Sie sich vor, wenn Sie eine Liste machen und aufschreiben, eine Liste von Ihrer Kleider, wie viele Seiten brauchen Sie, um diese Liste zu schreiben? Das ist ein Beispiel des Unterschieds zwischen unserem Leben hier und das Leben in der dritten Welt. Und darf ich noch sehr kurz zwei kurze Beispiele geben von dem Unterschied zwischen unserem Leben hier und das Leben draußen in der dritten Welt und in Afrika. Wir haben zuerst von Kleidung gesprochen. Besitztum, zwei Kinder, einen alten Sack. Und wenn man von Lebensmitteln denkt, tägliches Brot, das ist täglich Brot in einem Flüchtlingslager. 200 Gramm Reis, 40 Gramm trockene Erbsen. Gib uns heute unser 200 Gramm Reis und unser 40 Gramm trockene Erbsen. Und letztes Beispiel, Lebenserwartung. Ich bin Lehrer, also ich bin gewöhnt, also Class Participation zu haben. Darf ich bitten, alle Damen, die über 75 Jahre sind und alle Herren, die über 73 Jahre sind, aufzustehen. Damen über 75 und Herren über 73, bitte kurz aufstehen. Also, liebe Damen und Herren, in der Statistik sind Sie in Deutschland tot. Sie leben nicht mehr. Lebenserwartungen für Frauen 75, für Herren 73. Die leben nicht mehr. Und jetzt, bitte alle Erwachsene, die über 45 Jahre sind, bitte aufstehen. Ja, Pastor Winrich, in der Statistik leben die nicht mehr in Mosambik. Lebenserwartung in Mosambik 45 Jahre. Also das heißt, dass die alle, die gerade vor einem Augenblick aufgestanden sind, sie liegen schon im Grab. Das ist der Unterschied. Also genug. Ich möchte im Auftrag meiner Kollegen in der Missionsfeld drüben euch danken, weil diese Kleider kommen aus den Containers, die wir dank der Hilfe von Hilfe für Bruder nach Afrika geschickt haben. Also, wenn Sie dieses Bild ansehen, das ist nicht nur Sache der AEF, von dem Besucher, der Michael, der aus England kommt und Dank sagt. Sie sind auch damit im Bild, in dem Bild, ohne den Geldmittel für diesen Container nach Afrika zu schicken, bleibt sie immer noch nackt. Aber dank diesen Containers, die durch Hilfe von Hilfe für Bruder nach Afrika geschickt worden sind, durch unsere Mission und anderen, dann lesen wir, was ihr getan habt, einem unter diesen, meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Pastor, wenn ich darf ich noch herzlich mal danken, dass ich eingeladen bin, ein paar kurze Worte zu sagen. Und es ist auch eine Freude, nachher in der Matinee, ich habe Bilder aus Mosambik. Und das ist eine wunderbare Geschichte, wie die Kirche in Mosambik wächst. Und das ist ja aufregend. Ich muss meine Geheimnisse nicht im Voraus erklären, aber Sie merken in den Bildern, wo die Missionsarbeit in Mosambik plötzlich auf einem Schlag im Jahre 59 zu Ende kam. Alle Missionare rausgeschmissen, 24 Stunden Frist, dann aus. Und wir dachten, das wäre ein Niederschlag. Aber der liebe Gott, der hat das als Sieg gemacht. Und Sie werden sich bewundern, wie das jetzt am Ende auskam. Ich darf Sie dort im Laufe des Gottesdienstes bleiben als Reminder von unseren Brüdern und Schwestern draußen. Pastor, vielen Dank.
Vielen Dank, jetzt war es doch noch schön. Und wir singen noch die zwei Verse 4 und 5 vom Lied 485.
Diesen Gott soll ich
Unser Predigtext steht Matthäus 11, Vers 25 bis 30. In den Versen davor hat Jesus von der großen Enttäuschung gesprochen, dass er in vielen Orten dieser Welt abgelehnt wird. Und wer heute am See Genezareth reist, der kommt nicht nur nach Tiberias, sondern er kommt auch nach Kapernaum und er wird beobachten, dass sich die Worte Jesu erfüllt haben, dass Kapernaum nie mehr wieder aufgebaut wurde, ebenso Chorazin und Bethsaida. Es ist erschütternd, an den Trümmern der Synagoge von Bethsaida und Chorazin zu stehen. Wir erleben das tagtäglich, dass Menschen nichts von Jesus wissen wollen und da spricht Jesus diese Worte. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte heute am Sonntag noch einmal zurückblicken auf Ihre Arbeit, mit der Sie sich tagtäglich herumschlagen. Und ich weiß, wie bei vielen von Ihnen das längst eine unerträgliche Last ist, die einen zermürbt und fertig macht. Man kann das nicht mehr. Es ist ein fortwährender Druck und eine Spannung. Wir drücken das heute immer mit dem amerikanischen Wort Stress aus. Wir sind in einem Spannungszustand, der an unseren Nerven zerrt. Es ist viel zu viel, was wir tun müssen, obwohl doch eigentlich in den letzten Jahren die Arbeitsanforderung hätte leichter werden müssen. Wir haben den Eindruck, es wird immer schlimmer. Vielleicht ist ein Sonntag dazu auch einmal gut, dass man aus dem Abstand heraus seine Berufsarbeit, seine Tagesarbeit anschaut. Warum ist sie denn so schwer? Jetzt behaupte ich einmal, die Arbeit ist gar nicht so schlimm. Was uns viel mehr Not macht, ist das, was mit der Arbeit verbunden ist, was damit zusammenhängt. Eigentlich schaffen wir doch alles sehr gern, wir wollen doch uns verwirklichen. Aber da bei der Arbeit, da spüren wir, dass wir eigentlich den Aufgaben nicht gewachsen sind. Wir sind überfordert. Und nicht bloß bei den Prüfungen, die auf den jungen Leuten lasten, die treu gearbeitet haben, da sagen die jungen Leute, ich bin kein Prüfungsmensch, ich kann das mit der Spannung nicht richtig aushalten, meine Nerven geben mir nicht die Ruhe, mir fällt das Zeug plötzlich nicht mehr ein. Und so ist es ja später im Beruf auch. Wir werden in Positionen gehievt und kaum sind wir drin, dann merken wir, dass wir für die Aufgaben oft gar nicht gerüstet sind. Wir haben das Wissen nicht und die Ausbildung nicht und das Können nicht. Aber wir können es uns ja nie eingestehen, auch vor den anderen nicht, dass wir auch einmal versagen. Wer darf denn zugeben, dass er Fehler macht? Wer wird denn Verständnis finden? Und so sind wir in einem dauernden Spannungszustand. Das macht die Arbeit so schwer. Persönliche Unzulänglichkeit. Ja, sicher auch unsere Unfähigkeit. Wir wissen doch, wir sind Menschen mit allen Ecken und Kanten und mit allen Fehlern und mit aller Unvollkommenheit. Aber dann sollen wir etwas Vollkommenes leisten. Und wir haben uns selber dieses Ziel gesetzt. Wir streben ja immer weiter vorwärts. Wir wollen noch mehr und noch mehr. Und darum sind wir in diesem unheimlichen Druck drin. Und dann haben wir Angst und Sorgen. Angst und Sorgen, wie das überhaupt wird, ob wir das gesundheitlich durchhalten, kräftemäßig durchhalten, ob wir die Leistungsanforderungen wirklich noch erfüllen können, die auf uns zukommen. Und manchmal muss man sicher so nach außen ein wenig spielen und das ein wenig verdecken. Ich weiß nicht, wie lange Sie das noch durchhalten, mit der Spannung, mit Ihren Nerven, mit Ihrer Seele, immer wieder schon mit einem Druck zur Arbeit zu gehen, nachts sich unruhig hin und her wälzen und sagen, wie gehen auch die Sachen aus? Wird das gut gehen, was ich hier als Wagnis auf mich genommen habe? Und noch etwas. Wir leben in einer unheimlichen Konkurrenzsituation. Die anderen, die neben unserer Seite schaffen, die sind ja eigentlich Leute, wir müssen immer besser sein als die anderen. Die warten ja schon drauf, dass ich versage und Sie an meine Stelle kommen können. Neid, Hass, Missgunst ist heute fast im Arbeitsleben mitprogrammiert. Das braucht man. Ich muss doch besser sein als der andere. Wenn ich sehe, dem gelingt was, ich kann mich ja nicht mitfreuen. Warum gelingt's mir nicht so wie dem anderen? Warum kommt der vorwärts? Warum wird der von anderen anerkannt? Der andere ist für uns Konkurrent. Wir können uns nicht an ihm freuen. Das macht unser Leben so schwer. Und dann noch die rasch dahinfließende Zeit, einmal etwas vergessen und versäumt, man holt es nicht wieder zurück. Die Fehler der vergangenen Tage kann ich nicht mehr revidieren, sie sind geschehen und sie liegen zurück. Und dass wir heute durch diesen enormen Arbeitsdruck, in dem wir alle drin stehen, was ist das bloß mit unserer modernen Welt? Und dann merken wir auf einmal, das, was Jesus vor 2000 Jahren sagt, ist das Wort für uns heute. Das war schon damals so. Seitdem Menschen leben, sind sie in diesem enormen Druck. Und sie sind in dieser Spannung. Wissen Sie, woher die kommt? Die schaffen wir selber. Die machen wir, weil wir das ja alles ganz bewusst wollen. Die Frage, ob wir jetzt überhaupt hören können im Gottesdienst. Ob wir das überhaupt begreifen, wir machen jetzt nicht Zeitkritik, sondern wir reden von uns, wir halten uns einen Spiegel vor. Wir sind die Leute, die Angst haben, die dem Druck unterliegen, die den neben uns als Konkurrenten beurteilen und mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wir sind die, die immer besser sein wollen und uns neue Ziele setzen. Und uns gilt dieses Wort.
Mein erster Punkt: Jesus gibt Ruhe für gestresste Menschen. Haben Sie einmal Ihre Tagesarbeit mit Jesus in Beziehung gebracht? Jesus sagt: Komm her zu mir. Und heute, an diesem Sonntag, sollen Sie kommen mit Ihrem ganzen Spannungszustand. Wer hat Ihnen das eigentlich eingeredet, dass Sie das alles allein machen müssen? Sie haben sich das in den Kopf gesetzt, ich. Und Jesus sagt: Ich bin doch der Mächtige. Ich bin doch der, der Kraft schenkt. Ich bin doch der, der durchhilft, der befreit, der Wunder tut. Komm doch her zu mir. Haben Sie mitten in den Spannungen Ihres Tagesgeschäftes den Mut, einmal die Türe zu schließen und sagen: Ich will allein sein mit Jesus und mit ihm über alles reden, was mich heute frustriert. Komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr abgearbeitet seid, die ihr kraftlos seid, die ihr in dem Spannungszustand eure Kraft verzehrt habt. Komm doch her zu mir. Ich will euch erquicken. Und das Größte, was Jesus uns sagen kann, ist: Es ist doch gar nicht dein Leben, das du lebst, sondern ich will dein Leben tragen. Ich will dein Helfer sein. Warum klammern Sie eigentlich da immer so große Bereiche Ihres Lebens aus? Warum nehmen Sie da Ihre ganzen Schwierigkeiten, die Sie werktags niederdrücken, aus dieser großen Einladung Jesu: Kommt her zu mir. Und was gibt uns Jesus da? Er offenbart uns den Vater, den ewigen Vater. Ich weiß nicht, was Sie für ein Vaterbild haben, ist auch nicht wichtig. Wir irdischen Väter sind alle Vogelscheuchen. An denen brauchen Sie sich nicht orientieren. Er ist der Ursprung alles. Von allem, was Vater heißt, er, der ewige Gott, er ist unvergleichlich, so gibt's keinen auf Erden. Das hat uns Jesus gezeigt. Zeige uns den Vater, haben die Jünger gebeten. Wir wollen etwas von der Vatergüte Gottes sehen. Und Jesus hat sagen können: Ihr macht's doch auch so mit euren Kindern. Oder ich darf jetzt hinzufügen: mit euren Enkeln. Was seid ihr da plötzlich entbrannt in Liebe? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch geben? Wissen Sie das eigentlich noch? Was ist das für ein Unglaube bei uns? Was ist das für ein Unglaube? Wir beschweren uns bei Gott, wir klagen, wir jammern. Aber wir haben nie begonnen, mit ihm zu rechnen und sagen: Herr, das ist von dir geschehen. Du hast mich in diese Schwierigkeiten hineinmanövriert. Aber ich will jetzt deine Vatergüte erleben. Es ist nicht meine Sache, sondern deine Sache. Wir singen so gern das Lied: Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Dass wir in Spannungszustände kommen, ist überhaupt kein Wunder. In unserer Zeit ist das so verbreitet, dass Menschen mit einer kühnen Handbewegung, machen unsere Konfirmanden vielleicht schon am Nachmittag der Konfirmation: Ich brauche doch keinen Gott, ich will doch nichts von Gott wissen. Und nachher wundern wir uns, wenn uns die Wellen über dem Kopf zusammenschlagen, wir mit den Nöten immer fertig werden. Wer hat uns denn das gesagt, dass wir das Leben meistern? Selbsterlösung ist die Religion unserer Tage, der Mensch, der ohne Gott lebt. Aber dass wir Christen das kopieren von den anderen, was meistern wir denn? Nicht einmal die Geburt haben wir gemeistert. Die Mutter hat uns geboren, wir wurden geboren. Das ist an uns geschehen. Die Sterbestunde können wir gar nicht meistern, weil wir keine Kraft mehr haben. Und das, was dazwischen liegt, wer hat uns denn eingeredet, dass wir das selber meistern? Die Schwierigkeiten mit den Kollegen, die Berufsschwierigkeiten, die Spannungszustände. Und die besten Psychologen und Psychotherapeuten können uns nicht rausführen aus dieser Tiefe, wenn wir nicht den Vater wieder entdecken, der uns schwache Kinder halten will. Und Jesus sagt: Kinder kapieren es, die Unmündigen. Kapernaum, Korazin, Bethsaida, da standen sie, ich brauche keine Erlösung, das ist nicht ein Wort für unsere Zeit heute. Und Jesus ging vorüber. Ist das ein Wort für Sie? Für mich ist es eins. Der zweite Punkt, wir sollten von Jesus lernen. Er sagt, ich bin demütig und sanftmütig. Obwohl Jesus doch Grund gehabt hätte, als der ewige Gottessohn in unserer Welt hinzustehen und groß zu sagen, ich. Jesus war sehr bescheiden. Wird's uns nicht einmal da bewusst, dass unser selbstbewusstes Ich manchmal direkt verrückt spinnt? Ich, wie wir das dagegen setzen und gegen Gott stellen, ich mach das schon selber. So kennen wir es bei den kleinen Kindern, wenn sie dumm sind. Aber dass wir in der Entfaltung unserer Lebensgröße überhaupt uns von Gott lösen und uns selbst unser Leben gestalten wollen und unseren Willen setzen und sagen, ich möchte mich selber verwirklichen. Bin ich doch Schöpfer meines Lebens? So was bin ich denn? Ein Mensch mit vielen, vielen Schwierigkeiten. Ich denke das oft, wenn im Fernsehen oder im Radio über die großen, bekannten Namen in der Politik und in der Wirtschaft hergefahren wird und da hat er was Dummes gesagt und wie der schon aussieht und wie der da gesprochen hat und wie er sich darstellt, dürfen wir irgendwo Menschen sein, so wie wir ja sind. Wir tragen unsere Komplexe mit uns herum. Schön, wenn Sie Ihrem Ehegatten wenigstens noch sagen können, wo Ihre Schwächen liegen. Aber Sie dürfen es Ihrem Heiland sagen. Herr, du weißt, ich bin ein schwacher, gebundener Mensch. Ich werde mit vielem in mir selber nicht fertig. Ich will von dir lernen. Du bist so sanftmütig und so demütig. Den Demütigen lässt es Gott gelingen. Das sind die Leute, die sich realistisch einschätzen. Ich weiß, sie sind oft in Positionen, wo sie viel wirken können. Ich freue mich immer, wie ich das auch erlebe, wie hier im Gottesdienst Menschen sind mit einer weiten Verantwortung. Und trotzdem darf ich demütig sein. Ich sage, es ist eine Gnade Gottes, dass er mir das anvertraut hat. Und ich darf dem Herrn auch meine Schwächen sagen. Übrigens, ich darf auch von meinem Versagen reden bei ihm. Ich brauche das nicht vor Menschen zu tun. Darf ihm sagen, Herr, du siehst in mein Herz hinein, du siehst alle meine Fehler, aber ich bin so froh, dass du mich gerecht machst, dass du mein Leben veränderst. Und darum bin ich frohen Muts und stehe und dann weiß ich, lass das doch laufen, wie es Gott fügt. Ich kann doch eh nur wirken, soweit mir es Gott gelingen lässt. Und ich nehme es aus seiner Hand. Noch das Letzte, lass dich ins Joch einbinden, lass dich ins Joch einbinden. Das ist ja ein Bild von der Landwirtschaft, wie der Zugochse und das Joch gespannt wurde, dann hat er mit seiner Stirn den Karren gezogen. Das ist ein schönes Bild, wie manche von Ihnen sagen, ich arbeite mit Schaum vor dem Mund. Bloß bitte nicht sonntags, da sollten Sie einen Tag haben, wo der Herr Sie ganz besonders erquicken will. Aber das Schöne ist, er spannt sich mit Ihnen unter dieses Joch. Und er lässt sich in Ihr Joch einspannen. Er sagt, komm, wir machen das miteinander. Und wenn Sie dann einen starken Partner am Joch haben, ist das ganz anders, wie man dann seine Sache ziehen kann. Ich wollte, dass Sie auch mitten in den Stresszuständen Ihres Lebens jetzt nicht Medikament um Medikament schlucken, nicht von diesem und dann zu jenem Seelenarzt rennen, sondern wieder das Geheimnis entdecken, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Herr, du kannst uns manches mit Schmerzen aus den Fingern schlagen. Vater im Himmel, ich preise dich, dass du es den Weisen und Klugen verborgen hast. Gott hat nichts gegen Weisheit, er hat uns die Weisheit gegeben wie die Stärke. Aber manchmal muss er uns auflaufen lassen an der Betonwand, weil er sagt, das ist nicht der Weg für dich. Ich will dich führen. Und dann wirst du meine Kraft und meine Wunder erleben. Seid stille und erkenn, dass ich der Herr bin. Du hast es den Unmündigen geoffenbart. Das bleibt tatsächlich so, auch bei den ganz Großen. Sie können es immer nur entdecken, wenn sie wie die Kinder sind. Und sie wachsen aus ihrem Kinderglauben nie heraus. Sie können nur sagen, lieber Vater im Himmel. Und sie können nur staunen, wie sie Schritt um Schritt nur beschenkt werden. Es ist dir wohlgefällig gewesen, ja, Vater, und du willst jetzt den Vater uns offenbaren. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Mir fällt das direkt auf, wenn der alte Apostel Paulus seinen jungen Begleiter Timotheus im Glauben zurüstet, dann gibt er ihm nicht einen komplizierten Schulungskurs mit. Wissen Sie, was er ihm gesagt hat? Vergiss nicht Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. Dass unsere Kraft oft nicht reicht, das ist doch klar. Aber vergiss nicht, dass du erlebst, dass Jesus mit seiner Auferstehungskraft in schwachen Menschen wirkt. Wir sollten eine Abscheu kriegen vor allem, was wir ohne Gott uns anmaßen. Eigentlich ist das eine Gotteslästerung. Wenn wir so viel probieren und wir meinen das in ganzer Treue und Liebe und Hingabe. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich gesprochen habe, die gesagt haben, wissen Sie, dazu habe ich doch keine Zeit, dass ich sonntags noch in Gottesdienst gehen könnte. Aber Hochachtung, arme Menschen, denen jede Erquickung nicht von mir fehlt. Ich kann sie nicht erquicken, ich kann sie reizen, aber der Herr kann sie erquicken, der Herr. Er ist da mit seinem großen Trost und er mit seiner Macht, der Herr, der alles regiert und der sich zu den Geringen herunterbeugt und der mitten in unserer Schwachheit wirkt. Wir hatten gestern eine Bewerbertagung von unseren christlichen Fachkräften und ich habe mich gefreut an diesen 25 Leuten. Aber das, was ich Ihnen gesagt habe, war, ihr werdet in Kürze erleben, dass ihr mit aller glänzenden Befähigung Schiffbruch erleidet. Und euer fruchtbares Wirken beginnt erst draußen, wenn ihr am Ende seid mit eurem Latein. Und dann aus dem Gebet heraus ganz schlichte Schritte tut. Das segnet der Herr. Vielleicht war das heute für Sie auch das Wort, das Sie brauchen. Und ich wünsche nur das, dass Gott uns das Geheimnis offenbart. Warum es den Starken und den Mächtigen und den Weisen und den Klugen einfach nicht zugänglich ist. Und warum man das immer erst verstehen kann, wenn man auf der Nase am Boden liegt und immer weiter weiß. Welch einen großen Herrn haben wir, der erquickt und der Ruhe gibt. Dauernd mitten in den großen Aufgaben ganz, ganz wunderbar ruhen darf, weil man alles in seine Hände legt. Und dann hat es auch einen Sinn mit der Arbeit. Und dann zerrt sie nicht mehr an den Nerven. Dann ist das nicht mehr unser Kampf. Dann können wir Schritt um Schritt fröhlich arbeiten. Und die Spannung ist weg. Und der Druck ist weg. Und die Frustration ist weg, weil wir sagen, Herr, das machst du alles. Wie und was? Ich will nur meine Schritte gehen, treu in deinen Spuren. Amen. Nun singen wir vom Lied 293, Jesu, meine Freude, 293, die Verse 2, 3 und 4.
Wir wollen beten. Lieber Herr, wir müssen uns schämen, wie wir immer wieder vermessen und überheblich dich auf die Seite schieben. Das ist ja unsere Not, wie wir auch immer wieder in unserem Glaubensleben alles mit eigener Kraft probieren wollen, wie wir uns die Schwäche nie eingestehen möchten. Und dabei bist du doch allein der, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und du schaffst auch das, dass wir genügen können. Deine Kraft ist in Schwachen mächtig. Wir merken das oft erst, wenn wir ganz am Ende sind, wenn wir gar nicht mehr weiter wissen, wenn wir verzweifelt in der Sackgasse stehen. Und darum danken wir für dieses Wort für heute. Du willst auch im Berufsleben, in den Familienschwierigkeiten, in den Spannungen unserer Welt, wo wir auch tätig sind, in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft oder in persönlicher Verantwortung in der Politik, da möchtest du uns deine Nähe erfahren lassen, dass wir in deinem Namen etwas wirken können. Herr, gib du, dass nichts mehr von uns gemacht wird, dass wir nur noch mit Worten belegen von dir, wo du nicht selber drin bist, dass du die Mitte von all unserem Tun bist. Wir danken dir für diese große Stärkung und Erquickung, und wir dürfen als mühselige, abgearbeitete und Beladene zu dir kommen, weil du uns verstehst und weil du uns lieb hast und weil du uns nichts auf den Rücken legst, was schwerer ist, als dass wir es tragen können. Wir möchten dich bitten, dass du uns auch Gelingen schenkst und dass wir etwas ausrichten können in all den Ämtern, in denen wir stehen, zu deiner Ehre und zu deinem Lobe. Wir wollen auch heute an diese Menschen denken, die dort leiden, vergessen von der Welt. Niemand spricht von ihnen in Mosambik und in Angola, in Malawi. Und du kennst sie, du suchst sie als der gute Hirte. Segne auch alles, was wir tun, damit wir Zeichen deiner Liebe dort aufrichten dürfen, wo Menschen verzweifelt und ohne Hoffnung sind. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun darf ich Sie einladen, gleich anschließend. 11:15 beginnt Michael Chesterman drüben, auch an Lichtbildern die Geschichte zu erzählen, wo vor wenigen Jahren der Bischof der Kirche, als er nach England ging, sich die Schuhe leihen musste von einem seiner Pastoren, weil er selber nur barfuß geht. Und da reden wir vom brüderlich Teilen. Wer weiß denn schon bei uns was von diesen Christen? Und die eine brutale marxistische Verfolgung erlitten haben. Ist unaussprechlich. Im Jahr 75 stand ich am Ruvuma River und man wusste nichts, was dort unten in den Makonde passiert. Das sind die, die die herrlichen Schnitzarbeiten machen. Und als endlich die Grenzen fielen, hörte man, dass die Gemeinden sich vervielfacht haben. Das wollen wir nachher hören. 11:45 nach dem zweiten Gottesdienst möchte ich noch Ihnen Eindrücke erzählen anhand von 100 Dias aus Malawi, Simbabwe, Südafrika. Ich nehme Sie mit in die Townships von Kapstadt. Ich war dabei, als Parlamentarier von der eigenen Polizei verhaftet wurden. Man stelle sich das Demokratische vor. Und Namibia. Und ich will das in einem kurzen Durchgang Sie nur teilhaben lassen, einer halben Stunde, und dann essen wir miteinander zu Mittag. Jetzt kommen Sie, um 1 Uhr sind wir wieder frei mit Ihren Planungen. Es ist angerichtet, Sie sind eingeladen. Bitte kommen Sie bis 3:15, dann nicht mehr. Wer nicht bis 3:15 kommt, das hat ein wenig Sinn, weil das zu arg stört. Wir hörten schon, heute Mittag ist im Hospitalhof das Jahresfest der Deutschen Missionsgemeinschaft. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass am Dienstag Bibeltraining ist, obwohl am Mittwoch 1. Mai-Feiertag ist. Am Dienstagabend ist Bibeltraining. Nur noch, am nächsten Sonntag ist Konfirmation. Sie haben ja den Notizenzettel, Sie können sich orientieren. Die Konfirmation ist diesmal im zweiten Gottesdienst. Im ersten Gottesdienst um 9.30 Uhr werden wir unsere Familie Ludwig verabschieden und unseren neuen Mesner, den Andreas Vogler, einführen. Schmerzlich und erfreulich in einem, wir wollen das in diesem Gottesdienst tun. Es ist ein normaler Predigtgottesdienst, aber am Ende wollen wir doch das noch tun. Ludwig sind schon ausgezogen, aber wir haben Grund, Ihnen sehr zu danken. Wir freuen uns auch, dass Herr Ludwig und Waldemar unter uns sind. Und Sie bleiben uns auch so verbunden. Dann darf ich noch mal dran erinnern, was ich schon letztes Mal sagte, dass wir mit einer Jungbläsergruppe beginnen, wo Jungen und Mädchen ab 12 Jahre, aber auch interessierte Ältere, das Blasen auf Trompeteninstrumenten, Posauneninstrumenten lernen können. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht unbedingt erforderlich. Man kann sich auch gern einmal unverbindlich erkundigen. Aber das wäre schön, wenn man sich da melden würde. Dann noch zum Ferienwaldheim. Da liegen jetzt die Anmeldungen hier hinten auf dem Simsen aus. Ferienwaldheim im Sommer, da muss man sich jetzt anmelden. Dann darf ich noch darauf hinweisen, dass der Verein Freie Evangelische Schule Stuttgart, jetzt um die Gründung einer freien Schule, zu einem Vortragstreffen mit Gottfried Meßkemper einlädt, am Freitag, 10. Mai um 20 Uhr hier in unserem Gemeindehaus. Da liegen auch grüne Zettel aus, dann hat man es besser und kann es dann behalten. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, weil Sie vielleicht das nicht gesehen haben im Notizenzettel und nächstes Mal dann durch die Konfirmation noch einmal Verschiebung kommt. Heute in 14 Tagen machen wir das ja immer besonders schön mit dem Muttertag. Und da meine ich immer wieder, da kann man auch mal in seiner Nachbarschaft eine Mutter mit ihrem Kind einladen. Das ist ja immer so was Überwältigendes, wenn die Kinder nachher mit ihren Blumen reinziehen. Das wird wieder so sein. Aber das steht dann alles im Notizenzettel, nur dass Sie es beachten und dass Sie solch einen Sonntag auch ausnutzen, um einmal jemand einzuladen, wo man dann geschickt sagt, das ist doch schön und das schafft eine besondere Freude. Unser Opfer, das wollen wir heute für diese Dienste geben, die dort geschehen. In Mosambik besonders, in diesen leidenden Ländern. Zu mir sagten die Freunde, es ist keine Nacht, wo nicht 30 Menschen umkommen. In Mosambik heute noch. So Stefan Fett wird am nächsten Samstag dorthin reisen, er wird die Christen vor Ort besuchen, wir wünschen ihm auch die Bewahrung Gottes. Aber dass wir wissen, da nimmt die Weltöffentlichkeit keine Notiz davon, wie von 25 anderen Kriegsgebieten der Welt. Wir wollen dort sein und dafür heute unsere Gaben geben. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.